8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Ganz schön was los an dieser Stelle in dem Roman Tage auf dem Land von Jane Gardam. Sie hören ja die Lesung von Sonja Beißfinger in der Übersetzung aus dem Englischen von Monika Bark. Marigold, die Hauptperson, genannt Bilge, verbringt ein Wochenende bei den Eltern ihres Schwarms, Jack Rose, in deren Haus, gleichzeitig ihre Zahnarztpraxis. Und es ist ja nun überraschend auch Grace dort. Das schmeckt Bilge natürlich gar nicht. Das Essen ist gut, aber es wird auch jede Menge gesoffen. Reichlich Alkohol in Strömen, was Bilge überhaupt nicht gewohnt ist. Insofern ist sie nach und nach sehr betrunken, muss von Grace ins Bett gebracht werden. Und am nächsten Morgen, sehr verkatert, erwischt sie Jack und Grace knutschend auf dem Küchenboden. Daraufhin geht sie in die Kirche, berichtet dem Vikar von ihrem Abenteuer im Haus der fürchterlichen Gastgeber. Anschließend kommt sie dann also zurück, mittags, ist wieder im Haus, da ist schon wieder Party. 20 Leute im Wohnzimmer, es wird schon wieder ordentlich getrunken und alle reden ziemlich dummes Zeug.
Die Roses und ich und Jack erreichten schließlich gegen 2 Uhr nachmittags das beulige Esszimmer, wo Schinken und Salat und Mayonnaise und ein paar übrig gebliebene Schokodinger mit Bratensoße auf der Anrichte bereitstanden.
»Ich hoffe, das passt«, sagte Mrs. Rose. »Sonntags gibt's immer kalt.«
»Ich dachte, sonntags gibt's immer Regen«,
sagte Jack, und alle brüllten vor Lachen.
»It always rains on Sundays«, sang Mr. Rose.
»It never rains, but it pours«, sang Mrs. Rose.
»Komm, Miezekatze, komm«, sagte Mr. Rose und spielte das galante Raubtier,
worauf seine Ehefrau ein kokettes kleines Quieken von sich gab, was befremdlich war für eine brauchbare Dreiviertelspielerin, und ihn mit einem Klecks Mayonnaise betupfte.
»Schluss damit, ihr beiden«,
sagte Jack und zwinkerte mir zu.
»Haben schon wieder einen sitzen«, sagte er. »Bist du sehr schockiert?«
»Schluss damit, Jack«, sagte seine Mutter kichernd. »Sei nicht albern, wir amüsieren uns doch nur. Bilge amüsiert sich auch, nicht wahr?«
»Wo ist Bilges Glas?«
Mr. Rose näherte sich abermals mit einer neuen Flasche.
»Sie ist doch wohl keine Puritanerin«,
sagte Mrs. Rose.
»Ich kannte ihre Mutter. Wo ist denn die andere Maus? Was hast du mit der Hübschen angestellt, Jack?«
»Och, der geht's gut.«
Er lehnte sich mit immenser Gesichtsbreite zurück und seine Oberlippe kräuselte sich ganz komisch. Ich musste ihn ansehen. Die ganze Zeit. Ich konnte es schlichtweg nicht fassen, dass er derselbe Junge war, der mir die Bücher nach Hause getragen hatte.
»Sie liegt noch im Bett«, sagte er. »Müde. Lässt sich entschuldigen.« »Heißer Feger«,
sagte Mr. Rose und versenkte krachend sein professionelles Gebiss in ein Salatblatt.
»Ein richtiges Sahneschnittchen! Hey, Janice, war das nicht Ihre Mutter damals, die?«
»Nein, Bilges Mutter«, sagte Mrs. Rose. »Ich kannte sie aus der Schule.«
»Ach ja?« hörte ich mich einwerfen. »Kannten Sie sie wirklich?« Ich klang erheblich harscher und kälter, als ich wollte. Oder es lag an der allgemeinen Heiterkeit. Mrs. Rose stand auf und begann, Teller und Schälchen durch die Durchreiche zu schieben, wo sie von den mystischen Fingern in Empfang genommen wurden, wenn auch ohne Erfolg, denn es schepperte gewaltig.
»Was zum Teufel«, knurrte Mr. Rose. »Hey, Jan, mach mal halblang, du hast so viel getrunken.«
»Ach, halt die Klappe!«
Sie sah wieder rot aus wie gestern Abend und aufgewühlt. Sie drehte sich zu mir und sagte:
»Doch, ich kannte sie ein bisschen, sie war...«
Und dann hielt sie inne. »Kannten Sie sie lange?«, fragte ich.
»Sie war wahnsinnig schüchtern«, sagte Mrs. Rose.
»Ach, nun komm schon!«
Mr. Rose hatte nicht zugehört. Er hatte noch gar nicht angefangen. Er stippte noch immer mit seinem Brot die Mayonnaise auf, die zwar von Heinz, aber in einem silbernen Schälchen war.
»Kommt, ihr Lieben, Zeit für ein Nickerchen!«
Kreischend und lachend steuerten alle auf die Tür zu. Mrs. Rose warf einen Blick ins Wohnzimmer, auf die Spuren des nächtlichen Gelages und sagte,
»Oh Gott, soll Mac sich drum kümmern!«
Und einer nach dem anderen gingen die drei nach oben in ihre Zimmer. Und ich ging in meins. Die benachbarte Zimmertür war fest verschlossen. Ich öffnete und schloss meine eigene Tür und setzte mich auf mein Bett. 2 Stunden saß ich da, ohne mich zu rühren. Der Wintertag wurde dunkel und ich saß und saß, bis ich im Spiegel nur noch ein Schatten meiner selbst war und die Balkontür wurde grau und dann dunkelblau und irgendwann schwarz. Ich hatte noch nie betrunkene Menschen gesehen, nicht bei sich zu Hause. Mir war nicht klar gewesen, dass es solche Häuser überhaupt gab. Leute mittleren Alters und alte Leute, die sich Drinks in den Rachen schütteten, bis sie so albern waren, dass sie nicht mehr wussten und sich nicht mehr drum scherten, was sie redeten. Bis sie nicht mehr merkten, dass um sie herum noch andere Leute waren. Bis sie der Verblendung erlagen, die anderen seien eifrige Empfänger ihres Witzes und ihrer Weisheit. Und Jack so betrunken. Und wie er es genoss. Und wie peinlich er dabei war. Ein Volltrottel mit seinen spritzenden Spuckefetzen, genau wie bei Miss Bex. Und dieser Blick, als hätte er die ganze Zeit Verdauungsbeschwerden. Partys. Das also waren Partys. Wobei der Gin eigentlich gar nicht so schlecht gewesen war. Draußen vor dem Fenster ging das Licht an und mit steifen Gliedern erhob ich mich und zog die Vorhänge vor. Und ohne mir die Haare zu kämmen oder sonst was, ging ich nach unten und stand in der Diele wie ein gestrandetes Schiff. Dann ging ich ins Wohnzimmer, wo Mrs. Rose auch schon wieder war, nur noch geringfügig rot am Hals. Die Freundin meiner Mutter.
»Na«, sagte sie, »anstrengend was, diese Festivitäten. Wie überstehen wir bloß jedes Jahr die Weihnachtszeit? Dabei haben wir noch nicht mal Dezember.« »Naja, muss ja irgendwie weitergehen.«
Aus dem Off kamen Geräusche. Die anderen waren im Anmarsch. »Mrs. Rose«, sagte ich, »meine Mutter.« Sie öffnete den Mund und schloss ihn wieder, beugte sich über den elektrischen Kamin und begann, alles daran anzuschalten. 3 Schalter. Man sah den Kampf, der in ihrem Inneren tobte. Sie wollte unbedingt etwas Ernstes sagen.
»Ich mochte deine Mutter«, sagte sie. »Komisch. Man erinnert sich doch gut an die Leute aus der Schule. Was für Leute man so kannte in der Schule.«
»Ja, wahrscheinlich. Glückssache wahrscheinlich.«
»Oh nein, ganz und gar nicht«,
sagte sie überraschend bestimmt.
»Das war ihre Kette«, sagte sie.
Mr. Rose kam herein, diesmal in Hemdsärmeln und mit einem kleinen Einstecktuch wie ein Pirat, im Gesicht dagegen sehr heiter und unpiratisch. Grace schlüpfte nach ihm in den Raum. Ich sah, wie Jack hinterherkam und ihr kurz die Hand ins Kreuz legte, bevor er zur Seite trat.
»Bridge«,
rief Mr. Rose und rieb sich die Hände.
»Ach, verdammt, 5 Mann.«
»Schon okay«, sagte ich. »Ich weiß sowieso nicht, wie das geht.«
»Ach, schade. Und was ist mit unserer Miss England?«
»Na gut«, sagte Grace. »Lass es uns Bilge doch beibringen«, sagte Jack unschlüssig. »Ach, nein, danke. Ich guck lieber zu.«
»Du kannst fernsehen, wenn du willst«, sagte Mrs. Rose. »Wir haben ein Gerät im Wartezimmer.«
Ich blieb aber sitzen. Eine Verbissenheit breitete sich im Raum aus. Und eine grausige Stille, die so ganz anders war als die Stille beim Schach. Ähnlich unterschiedlich wie die Stille zwischen Tennis und Kung-Fu. Oder besser zwischen Kung-Fu und Tennis. Nach etwa 20 Minuten stand ich auf, aber niemand bemerkte es. »Ich glaube, ich werde mal«, sagte ich. Mrs. Rose warf Mr. Rose einen strafenden Blick zu. »Ich werde mal«, sagte ich erneut, als kollektiv geseufzt und sich locker gemacht wurde und ein Stich oder ähnliches geschah. »Ich geh mal kurz und hol mir mein Buch.« Niemand nahm im geringsten von mir Notiz. Grace und Jack waren total eingetaucht. Wobei ich sah, dass Jack und Grace sich die ganze Zeit unter dem Tisch mit den Füßen berührten. »Entschuldigung«, sagte ich, ging nach oben, packte Paulas Koffer, zog meinen Mantel über, steckte meine Geldbörse ein und ging wieder nach unten. Unten ließ ich die Bernsteinkette meiner Mutter klackernd in den Topf mit der allwissenden Pflanze fallen. Ich hörte ein Geräusch aus dem Wohnzimmer und Mr. Rose öffnete die Tür und sagte, irgendwas davon Tonic nachzuholen. Also nahm ich den Koffer, ging rauf in mein Zimmer, schloss hinter mir die Tür ab, löschte das Licht, trat auf den Balkon und ließ den Koffer über die Brüstung fallen, wo er mit einem Plopp in der Auffahrt landete. Ich kletterte über die Brüstung und ließ mich auf der anderen Seite nach unten, bis ich mit Blick nach innen dahing und mein Zimmer aus der Froschperspektive sah. Dann, und es war nicht leicht, hangelte ich mich die Eisenstangen hinunter, bis mein Kopf auf der Höhe des Balkonbodens war, wobei mein Körper, meine Beine und meine Füße in der Luft baumelten. Mir ging auf, dass sich mögliche Passanten ganz schön wundern würden. Im Licht der Lampe, die sehr heiß neben meiner linken Wange brannte, war ich klar zu erkennen. Ich fragte mich, ob der Gentleman im blauen Blazer käme er nach dem feuchtfröhlichen Lunch auf seinem Verdauungsspaziergang die Straße entlang, den Eindruck einer Hinrichtung hätte und vor Freude jubilieren würde. Ebenfalls überlegte ich, dass ja durchaus jemand aus dem Haus kommen könnte. Etwa, um zum Schnapsladen zu gehen, um Tonic nachzukaufen. Und beim Öffnen der Tür auf meine Beine stoßen würde, die im winterlichen Wind vor sich hin baumelten. Vor meinem inneren Auge tauchte ein Gesicht auf. Das meiner Mutter. Und sie sagte, »Marigold, Marigold, wie soll das nur weitergehen?« Aber dann kniff ich die Augen zu, ließ mich fallen und stürzte in einen der senfgelben Büsche, der so auseinanderklaffte, dass ihm sein Zwilling gegenüber wohl nie wieder ins Gesicht sehen würde. »Ich bin weg«, sagte ich zu den beiden. »Ich bin weg, ich hab genug.« Und damit marschierte ich aus dem Tor, ohne im geringsten zu wissen, wie es weiterging. Es kam ein Bus. Er tuckerte den Berg hinauf und hielt vor dem Zahnarzthaus an der Haltestelle gegenüber der, bei der ich gestern ausgestiegen war. Ich rannte hinüber, stand kurz da und sah hinein. Der Bus schien leer zu sein. Ich sah den Hügel hinunter. Ich muss wohl kurz überlegt haben, ob ich den Vikar besuchen sollte. Dann rief eine Stimme von oben aus dem Bus, »Wenn du einsteigen willst, ist jetzt die Zeit dafür.« Und es bimmelte das Glöckchen. Also sprang ich in den Bus, schleppte Paulas Koffer das Treppchen zum Oberdeck hoch und brach auf dem vordersten Sitzplatz zusammen, während der Fahrer Gas gab und mit kräftigem Ruckeln davonfuhr. »Bis Endstation?« fragte die Schaffnerin. »Ach so, ich hatte nicht mal gesehen, wohin wir fuhren.« »Marston Bungalow?« fragte sie. »Ah ja, in Ordnung. 25 Pence.« Ich öffnete meine Geldbörse und darin befanden sich 3 10-Pence-Stücke. »Oh je, Hilfe!« »Das passt, 25 Pence«, sagte sie. Ich nahm meine 5-Pence-Wechselgeld entgegen und fragte mich, was nun? Von Marston Bungalow bis nach Hause war es nochmal genauso weit. Ich hatte nicht mehr Geld mitgenommen, weil ich damit gerechnet hatte, am Montagabend mit Jack zurückzufahren. Paula hatte gesagt, nimm genug, du wirst was brauchen für das Gastgeschenk. Aber ich hatte gedacht, 40 Pence, inklusive 10 Pence für die Kirche, wären reichlich. O Himmel, o Hades! Als der Bus mit einem Seufzen zu seiner letzten Haltestelle kam, stieg ich aus und stellte fest, dass ich an einem großen, windigen Kreisverkehr stand, wo massiv gebaut wurde. Dort war ein großes rotes Schild mit der Aufschrift »Straßenarbeiten«. Ein paar rote Ampeln hingen an unsichtbaren Kabeln und einige Erdhaufen ragten schattenhaft aus der Dunkelheit. Unterwegs war mir aufgefallen, dass Marston Bungalow keinen nennenswerten Bungalow aufwies. Oder besser, dass es Tausende und Abertausende von Bungalows gab und viele kleine rote Doppelhäuser, die sich, soweit das Auge reichte, in alle Richtungen erstreckten, außer in eine, nämlich die der dunklen Horizontale des Waldrands, an den sich die hungrige, hässliche Stadt Teesside Bissen für Bissen verschlingend heranschlich, wobei die Zellen all der Kleinstädte immer näher zusammenrückten, um zu einer immer dichteren und belangloseren Masse zu verkleben. Ähnlich wie bei einer Blutkrankheit. In weiter Ferne, hinter den 20.000 identischen Straßen, waren die Lichter einiger liebloser Wohnsilos. Und dahinter eine Stadt aus fluoreszierendem Licht, bleistiftdünnen Schornsteinen mit kleinen orangen Feuerpinseln, ein Flackern, ein Lodern aus Brennöfen und der wabernde Geruch von Gas. An der Haltestelle Bungalow, am Rande dieser großen, toten, sonntäglichen Stadt, waren ein oder zwei Geschäfte hell erleuchtet, aber geschlossen. Durch die vorhanglosen Fenster eines anonymen Straßenendes schimmerte das blaue Licht eines Fernsehers und außer mir war nicht ein einziges lebendes Wesen zu sehen. Ein Wind, der hinter mir von den Mooren aufstieg, vom Lande, wehte über den Kreisverkehr und brachte einen Wirbel aus Eisregen mit. Und ich lief auf das Wartehäuschen zu, das kaum noch Fenster hatte. Es roch nach Klo. Ich stand da und umklammerte meine 5 Pence. Was hatte es auf sich mit Marston Bungalow? Wen kannte ich in Marston Bungalow? Niemand an meiner Schule kam von so weit her. Niemand am St. Wilfrid's kam so nah aus der Gegend. Es musste eine Telefonzelle geben. Mit gebeugtem Kopf vor dem Eisregen lief ich an der Baustelle entlang und auf dem Gehweg einmal um den Kreisverkehr. Ein Auto tauchte aus dem Nichts auf, schrie mich beim Vorbeifahren an und hätte mir fast den Koffer aus der Hand gerissen. Als ich fast wieder am Ausgangspunkt war, sah ich die Telefonzelle und stürzte hinein. Sie war lichtlos. Das Licht war zertrümmert, der Gestank noch schlimmer als im Wartehäuschen. Als das nächste Auto an der kaputten Scheibe an der Seite vorbeibrauste, sah ich die Worte »Fuck off«, die ein wütender Mensch in die Holzablage unter den Bedienungsanleitungen gekratzt hatte. Ich nahm den Hörer in die Hand, aber so sehr ich auch rüttelte und schüttelte und so fest ich die kleinen Tasten drückte, die Leitung blieb still wie die Nacht. »Marston Bungalow«, dachte ich. »Wer wohnt noch mal?« Und dann fiel sie mir wieder ein. Die schreckliche Frau, die neben mir am Bus gesessen und Roastbeef-Sandwiches gegessen und das Kassenhäuschen auf der Pier ein bisschen eng gefunden hatte. Sie war in Marston Bungalow ausgestiegen. Sie wollte nach Marston Hall. Lieber würde ich sterben, dachte ich, als mich auf die Suche nach ihr zu machen. Es wurde sehr kalt in der Telefonzelle. Und ich ging zurück zum Wartehäuschen, schlug meinen Kragen hoch, stellte mich mit dem Rücken zum Wind und schob die Hände in die Taschen. Marston Hall, dachte ich. Ein Bus kam aus der nächtlichen Dunkelheit gedonnert, wie ein leuchtender Palast. Seine Fenster waren beschlagen von der Wärme. Es war nicht der Bus nach Middlesbrough. Er fuhr nach Whitby, das meilenweit weg war. Es schien ein fröhlicher Bus zu sein, voll besetzt mit plaudernden und lachenden Leuten, und der Schaffner zwinkerte mir gastfreundlich zu. »Steigst du ein?« fragte er und hielt sich noch kurz mit dem Glöckchen zurück. »Halten Sie zufällig in Marston Hall?«
»Jawohl.«
»Ist das weit?«
5 Pence.«
Ich stieg ein. Es schien mir richtig. Beim Einsteigen hatte ich das sichere Gefühl, dass alles gerade vom Schicksal gelenkt wurde. Nachdem ich meine 5 Pence abgegeben und im Tausch dafür einen Fahrschein aus dünnem Papier erhalten hatte, bat ich den Schaffner, mir rechtzeitig Bescheid zu sagen, und dann setzte ich mich hin und harrte der Dinge, die da kommen mochten. Dennoch war ich etwas überrascht, als sich der Bus von der weiten Ebene aus Lichtern und Zivilisation im großen Bogen wegbewegte und Kurs auf die dunkle Moorlandschaft nahm. Marston Bungalow war kein Bungalow, so wie Marston Chase nichts mit der Jagd zu tun hatte, so wie Brambles Farm seit Königin Victorias Zeiten keine Farm mehr war. Und bei Marston Hall erwartete ich kein Herrenhaus, sondern eines von vielen Anwesen. Jeder wohnte auf einem Anwesen. Wir wohnen auf unserem Anwesen, sagten sie alle. Welches ist euer Anwesen? Onkel Edmund lachte sich immer kaputt darüber.
Die reden wie Bauernknechte aus dem 18. Jahrhundert, sagte er. Ich bin gerade auf dem Anwesen, Donnerwetter.
Unsere eigene Stadt, jenseits der Oase St. Wilfrids, war eine Ansammlung von Anwesen. Ings Farm Estate, Marsk Hall Estate, Ramshaws Estate. Ramshaws war die Farm, zu der Vater und ich immer gewandert sind, um uns die Kaninchen anzusehen. Inzwischen war es selbst ein riesiger Kaninchenbau. All die alten Wahrzeichen waren verschwunden. Der Cricketrasen, Kirkleatham Hall, wo der König einkehrte. Alles platt gemacht, um die große rosa Brut der Gleichheit über die Erde zu bringen. Der Marsch der kleinen Häuser. Quietschende Geigen. Ich sollte besser die Klappe halten, sonst ende ich noch wie Old Price. Marston Hall? Rief der Schaffner, und ich stieg aus. Ich stieg aus und hinein in eine Finsternis und einen bitteren Wind und eine lichtlose Straße, die sehr viel schwärzer war als der Kreisverkehr und immer schwärzer wurde, nachdem der Bus weitergefahren war. Bis auf den Wind und das Wetter herrschte vollendete Stille. Und nirgends zwischen Himmel und Erde war ein einziges Licht. Der Bus hatte mich an den Rand des Moores gebracht. Es war Sonntag und ich konnte das Zifferblatt meiner Armbanduhr nicht erkennen, wohl ungefähr 8 Uhr abends. Busse nach Whitby sind zu jeder Zeit selten und es wäre unwahrscheinlich, dass heute noch einer fahren würde. Marston Hall. Was immer es war, dachte ich und sah mich um. Ein Anwesen war es nicht. Es schien ein Abschnitt der Hauptstraße, ohne Lebenszeichen zu sein. Ein Auto bretterte vorbei und wenige Minuten später das nächste und sie erhellten mit ihren Scheinwerfern den Schnee. Ich lehnte mich gegen eine Art Pfosten und dachte, vielleicht sollte ich versuchen, das nächste Auto anzuhalten, aber es kamen keine Autos mehr. Ich schob meine Hände zwischen meinen Rücken und den kalten steinernen Pfosten. Ich dachte an Jacks Hand, an Grays unterem Rücken. Kalter Stein. Ich tastete mich weiter. Es war viel Stein. Ich drehte mich um, blickte hoch und sah eine wuchtige Säule mit irgendwas Gemeißeltem obendrauf. Rechts davon sah ich eine weitere Säule und dazwischen etwas leeren Raum. Wie die schrecklichen Büsche, dachte ich. Und dann, nein, stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Ich rückte einen Schritt weiter und sah in die Dunkelheit zwischen den Pfosten. Dann tastete ich umher und spürte gealtertes Metall, abblätternd, kalt. Ein großes, angelehntes Tor. Es waren die Steinpfosten einer breiten Toreinfahrt, die ins Schwarze führte. Das Tor von Marston Hall. Also doch ein Herrenhaus. Ein richtiges Herrenhaus. Ich nahm den Koffer, streckte die linke Hand vor mir aus und begann mich wie eine Blinde über holprigen, büscheligen Boden und unter schwankenden Bäumen entlang zu tasten, womöglich geradewegs in die Hölle. Ich kam an einem kleinen Gebäude vorbei, das verfallen und unbeleuchtet war, ein Pförtnerhäuschen. Die Straße führte bergab und um die Kurve, dann schien es wieder bergauf zu gehen. Ich stapfte weiter durch den Wind, immer weiter, und immer wieder blieb ich stehen, um mich umzuschauen. Dunkelheit. Immer weiter und weiter. Und zu beiden Seiten Bäume. Allmählich bekam ich das Gefühl, es sei überhaupt keine Straße. Alle Wege müssen irgendwo hinführen oder haben mal irgendwo hingeführt. Aber dieser hier machte keinerlei Anstalten. Ich konnte ihn nicht mal erkennen. Es war nur der Raum zwischen 2 Baumreihen. Vielleicht war er wirklich gar nicht da. Jetzt stand ich auf einer Anhöhe. Meine Strümpfe und Schuhe waren durchnässt. Meine Haare klebten kalt an meinem Gesicht. Meine Hände waren eiskalt. Es war immer noch stockdunkel. Hier konnte unmöglich ein Herrenhaus stehen. Dann sah ich drüben zu meiner Linken ein schwaches Licht. Es flackerte und befand sich einige Meter überm Boden. Und ich hielt es erst für irgendeinen seltsamen, tiefhängenden Stern. Dann ging mir auf, dass es deshalb flackerte, weil Bäume davor standen, die winkten und wankten und vom Wind geschüttelt wurden. Der Weg führte zum Licht hin. Es hatte aufgehört zu schneien, und als ich unter den Bäumen hervortrat, blies der Wind den Schneesturm kurz zur Seite und ließ den Mond durch. Er warf ein trostloses Licht auf den Weg. Eine halbrunde Schotterauffahrt mit fleckenweise Schneematsch führte herum bis ans Ende einer Terrasse, eingefasst von einer niedrigen Balustrade mit Urnen drauf. Als ich die Terrasse erreichte, sah ich, dass sie breit war und aus dicken alten Steinplatten bestand. Der Vorplatz eines Burgfrieds. Das dazugehörige Haus ragte dahinter in die Höhe, gigantisch unter dem launischen Mond, schwarz vor einem wilden weißen Himmel. Die Höhlen seiner vielen Augen waren dunkel und unverhangen. Das Mondlicht auf dem Dach hob Löcher und Flecken hervor, und ein langer Riss stürzte wie eine selbstmörderische Treppe an einem der Türmchen in die Tiefe, als ließe sich das Türmchen mit einem Schubser dazu bringen, sich von seiner angestammten Mauer zu lösen und krachend zur Erde zu stürzen. Für immer verloren, wie die Wendeltreppe an der Pier. Im obersten Turmfenster brannte Licht. Vermutlich dasselbe, das ich gesehen hatte. Beim Hinschauen beschloss ich, dass ich mich geirrt hatte. Es war nur eine Spiegelung des Mondes. Das Haus war eine Ruine, vor langer Zeit verlassen und wartete auf das Ende. Dann schon lieber Marston Bungalow, dachte ich. Fernseher und Kaminfeuer und Dämpfe und Gärung. Die Ödnis war zumindest bewohnt. Die Tür hatte das Ausmaß eines Kirchenportals. Und im dicken, groben Gemäuer zu beiden Seiten waren kirchenartige, spitz zulaufende Fenster eingelassen. Und neben der Tür hing ein langes Glockenseil, das ziemlich eingerostet aussah. Ich zog daran. Wobei ich nicht damit rechnete, dass ich irgendwas ausrichten könnte, aber es bewegte sich sehr leicht und ließ sich sehr tief nach unten ziehen. Und ich dachte schon, gleich hab ich's in der Hand. Ich stellte mir vor, ich würde das ganze große Haus zum Einsturz bringen und der traurige alte Kasten langsam mit Grollen und Knirschen vor meinen Füßen zu Staub zerfallen. Die vollkommene Stille sagte mir, dass das Haus leer war. Ein schon lange totes Haus, das auf seinen endgültigen Niedergang wartete. Doch als ich die Kette losließ, zog sie sich mit einem langen Ächzen geschmeidig wieder hinauf. Und obwohl keine Glocke zu hören war, blieb das Haus stehen. Ich erkannte die Idiotie des Ganzen, als der Wind erneut auffrischte und der Mond hinter dem nächsten Angriff von Hagel und Eisregen verschwand. Ich erschrak so sehr, dass ich fast gestolpert und hingefallen wäre. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ich hatte keinen einzigen Penny in der Tasche. Ich war durchnässt bis auf die Haut und ich war aus dem Haus zweier heiterer und gastfreundlicher Zahnärzte und zweier guter Freunde geflohen, hinein in den luftleeren Raum, ohne ihnen ein Wort zu sagen. Ich war ganz und gar hilflos, ganz und gar verantwortungslos, ganz und gar unklug. Ich, Bilge. Ich. Und ich wandte mich ab von der unwahrscheinlichen Tür, um loszumarschieren. Egal in welche Richtung. Irgendwohin. Irgendwohin hinein in die Nacht. Mit gewaltigem Quietschen und Ächzen der Scharniere wurde die große Tür, von der ich mich weggedreht hatte, sehr langsam weit aufgezogen. Und da stand Terrapin, der eine Öllampe in die Höhe hielt und mich ansah.
Sonja Beißwenger mit der 12. Folge aus Tage auf dem Land von Jane Gardam, übersetzt von Monika Bark. Das Ganze übrigens eine Koproduktion von NDR Kultur, HR2 Kultur und MDR Kultur. Die Lesung in Gänze für Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milad Kupay. Die EU will das europäische Lieferkettengesetz zum Schutz von Menschenrechten abschwächen, noch bevor es angewendet wird. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlament haben sich darauf geeinigt, dass es für deutlich weniger Unternehmen gelten soll als ursprünglich geplant. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Die Regeln, die Unternehmen in der EU für Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung in ihrer Lieferkette in die Pflicht nehmen, gelten künftig erst ab einer Mitarbeiterzahl von 5.000. Dazu sind nur Firmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro betroffen. Ursprünglich geplant lag die Schwelle deutlich niedriger. Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten und 450 Millionen Euro Umsatz sollten sich an das europäische Lieferkettengesetz halten müssen. Nun wird auch eine EU-weite zivilrechtliche Haftung für Verstöße gegen das Gesetz gestrichen. Opfer von Menschenrechtsverstößen in der Lieferkette eines Unternehmens haben somit künftig keine Klagemöglichkeit. Ebenso